Ich möchte euch herzlich grüßen. Ich möchte gleich nahtlos versuchen anzubinden an dieses Lied, das mir persönlich unbekannt ist. Aber die letzte Strophe, da möchte ich jetzt lesen aus 1. Petrus Kapitel 3. Und zwar geht es hier darum, dass man kann ja, oder es gibt unterschiedliche Situationen. Manchmal ist es schwierig, besonders wenn eine Verfolgung ist, wenn man Schweres erleidet. Petrus hat davon geschrieben auch, dass es nicht schicklich ist, wenn wir durch Böses tun Schweres erleiden, sondern aber wenn wir durch Gutes tun. Und dann sagt er dann, ich lese ab Vers 13, und wer ist es, der euch Böses tun wird, wenn ihr Eiferer für das Gute geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihre Furcht, noch seid bestürzt, sondern heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Das war so auch mit der Grundton in diesem Lied, welches wir gerade gesungen haben. Ja, und wenn wir Christus den Herrn oder Christus als Herrn in unseren Herzen heiligen, das heißt einen besonderen Platz geben, nur durch ihn würden wir es schaffen oder etwas erreichen oder irgendetwas wirken. Und dann heißt es weiter, seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Nun, nicht Rechenschaft jetzt über irgendetwas Besonderes, was wir jetzt theologisch wissen, sondern über die Hoffnung, die in uns ist. Und jetzt kann sich vielleicht eine Frage stellen, haben wir eine Hoffnung? Warum hoffen wir überhaupt etwas? Auf welcher Grundlage hoffen wir etwas? Ist die Hoffnung von uns als Kindern Gottes etwas Loses, so wie die Welt dann häufig sagt, oh, ich hoffe, es wird so und so. So ganz lose? Nein, es ist doch etwas, was eine Grundlage hat. Liebe Geschwister, warum hoffen wir? Was ist die Grundlage? Hat jemand eine Antwort? Ja. Auf das Wort Gottes. Aber was gibt im Wort Gottes uns, veranlasst uns dazu, zu hoffen? Hab ich jetzt schon ein bisschen verraten, ja? Ja? Kommt er wieder? Das Wiederkommen Jesu wurde gesagt. Kommt er wieder? Ja? Das nimmst du, weil das Wort Gottes das so sagt, ja? Wie bitte? Weil es das Wort Gottes ist. Ja. Die Verheißung, ja, er hat es gesagt und wir, weil es das Wort Gottes ist und Gott kann nicht lügen, ja. Also viele gute Antworten, ich wollte darauf hinaus, es ist Gottes Wort und das ist eine, wenn er etwas sagt, er verheißt es. Und das ist eine Grundlage für unsere Hoffnung, die wir überhaupt haben. Und das sollte jetzt eine kleine Brücke eigentlich sein, darüber wollte ich jetzt gar nicht so viel sprechen. Und zwar möchte ich über 1. Mose Kapitel 13 sprechen, über Abraham. Und Abraham, wir kennen so seine Geschichte, wie er dann ausgegangen ist aus Ur und Chaldäa, er wurde herausgerufen. Ihm war nämlich eine Verheißung gegeben. Und er hatte eine Hoffnung auf diese Verheißung. Er hat das Wort, welches Gott zu ihm sprach, nicht als ein loses Wort genommen, sondern er hat sich fest darauf verlassen. Und schon in Kapitel 12 war das so, dass er dann hinausging aus seinem Land. Er sollte verlassen das eigene Land, die Verwandtschaft, die Familie. Er hat das Land dem Rücken gekehrt. Nun lesen wir am Anfang es etwas anders, dass sein Vater Tara ging und Abraham mitnahm. Und sie kamen bis nach Haran und weiter kamen sie nicht. Nun, diese Geschichte hat dort so einen Zwischenstopp und eigentlich muss die Geschichte warten, bis erst der Vater gestorben ist. Denn erst dann geht er weiter. Selbst bei Abraham sehen wir damals, das Lösen von dem, wovon er sich lösen sollte, das ging nicht abrupt, das ging so stufenweise. Und erst als sein Vater gestorben war und er weiterging, da geht die Geschichte Gottes mit Abraham weiter. Und so handelt Gott, dass eine Geschichte dann weitergeht. Und er kam in dieses Land, was ihm verheißen war. Er inspizierte das könnte man vielleicht so sagen. Also er durchzog es und schaut das an. Und was sah er? Die Kanaaniter. Und wenn wir uns daran erinnern, Kanaan, verflucht sei Kanaan, sagte Noah, ja. Das waren doch eigentlich jetzt die Nachkommen von dem verfluchten Kanaan. Die Kanaaniter in seinem Land. Er hat keinen Anspruch drauf. Und Gott erscheint zu ihm, erscheint ihm und sagt zu ihm, deiner Nachkommenschaft will ich das Land geben. Vielleicht stellen wir uns so vor, Abraham sitzt da, ja, meiner Nachkommenschaft. Aber mir, was hast du mir zu geben, Gott? Die Verheißung. Er hatte die Verheißung. Und wir lesen, er baute einen Altar. Die Reaktion auf eine bloße Verheißung ist Anbetung. Das ist noch Kapitel 12. Und dann lesen wir von der Geschichte, wo er nach Ägypten kam, aufgrund der Hungersnot. Die Hungersnot war wahrscheinlich, oder es war ja eine Not des Hungers, also schwer. Und nach dieser Zeit, wo Gott ihn dort und auch oder hiermit geprüft hatte, kam es dann, dass er seine Frau verraten hat. Aber Gott hat es so gelenkt, dass sie wieder zurückkamen ins Land. Er wurde wiederhergestellt, er kam wieder zurück an den Platz, von wo er gegangen war. Er kam wieder zurück dorthin, dass er weiter in Zelten wohnte und einen Altar baute. Und jetzt möchte ich lesen, Kapitel 13, ab Vers 5. Und auch Lot, der mit Abram zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Peresiter wohnten damals im Land. Da sprach Abram zu Lot, lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden. Und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Gleich dem Garten des Herrn wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan und Lot zog ostwärts und sie trennten sich voneinander. Abram wohnt im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren sehr böse und große Sünder vor dem Herrn. Und der Herr sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Staub der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch deine Nachkommenschaft gezählt werden wird. Mach dich auf und durchzieh das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abram schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinden Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Auch Lot war hier bei Abram. Auch er zog mit. Nun, von Lot hat man in der Geschichte vorher nicht viel gelesen, außer dass er mitgekommen war. Und vielleicht ist es auch das, was Lot charakterisiert. Er war mitgekommen. Er war jetzt nicht gegangen aufgrund einer Berufung Gottes. Er war eben mitgegangen. Abraham, er war sehr uneigennützig, wenn wir ihn so betrachten, nicht nach etwas aus groß. Aber bei Lot, er wollte wahrscheinlich auch einiges so mitbekommen, Segnungen haben vielleicht, die Abraham bekäme. Und jetzt hatte er auch viele Segnungen, denn sie waren ja, als sie aus Ägypten zum Beispiel gekommen sind, noch reichlich beschenkt worden von dem Pharao. Jetzt waren ihre Herden mittlerweile so groß, dass sie so viel hatten, dass die sich gegeneinander behinderten. Sie traten sich auf die Füße und es gab Zank. Zank zwischen Abram Lot und den Hirten. Zumindest so sagt es Abraham, warum soll Zank zwischen uns sein und den Hirten? Die Habe, die sie hatten, diente hier nicht zu ihrem Frieden oder dazu, dass sie jetzt gerade einträchtig beieinander wohnten, sondern sie machten es ihnen eigentlich unmöglich, miteinander zu leben. Abraham sagt, lass doch kein Gezänk zwischen uns sein. Er macht hier einen Vorschlag der Trennung. Ich dachte an seinen Sohn Isaak. Er war ja etwas später, lesen wir dann davon in Kapitel 26, dass Isaaks Knechte einen Brunnen gegraben haben und sie fanden dort Wasser, lebendiges Wasser, wird gesagt. Also das ist sehr wahrscheinlich fließendes Wasser gewesen oder ein echter Quell, nicht nur eine Zisterne. Und dann kamen die Leute des Landes und behaupteten, es wäre ihr Land, ihr Brunnen. Dann ging er eben weiter und hat einen neuen gegraben. Auch den beanspruchten die Leute des Landes für sich. Dann ging er weiter und hat einen dritten gegraben. Und dann war Ruhe. Und er nennt den Brunnen Rechobot, denn er sagt, der Herr hat uns Raum geschaffen. Jetzt hatten sie Raum, hier konnten sie weilen, hier war kein Zank. So ist er diesem Streit aus dem Weg gegangen, um einen Raum zu finden, wo eben nicht dieser Streit war. Abraham sagt hier, liegt nicht das ganze Land vor dir? Sind wir etwa beschränkt auf dieses bisschen? Trenn dich von mir. Es ist eine sehr zentrale Stelle, finde ich, die uns Kunde oder einen Einblick in Lots Leben gewährt. Hier wird das Angebot der Trennung gemacht. Wir kennen ja die Schrift etwas mehr und wir wissen von einer Naemi, die bei den Moabitern war und dann aufgrund einer Hungersnot hingegangen war. Und als ihr Mann und ihre Söhne gestorben waren, ging sie wieder zurück. Und was sagte sie zu ihren beiden Töchtern, Orpa und Ruth? Sie sagte ihnen, ich bin alt, ich werde keine Nachkommen haben, dass ihr dann noch einmal heiraten könntet. Ich kann euch keine Zukunft bieten. Also bleibt hier. Orpa weinte und sie tat es. Bei Ruth sind ja dann diese bekannten Worte, wo sie sagt, dringe nicht in mich. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Dann sagte sie noch einiges danach. Sie bekräftigte, dass sie da bleiben will. Dein Volk soll mein Volk sein. Dein Gott soll mein Gott sein. Sie konnte das nicht loslassen. Und sie blieb, sie ging mit. Ich dachte an Jakob, als er kurz vor der Begegnung mit Esau war und dann dort mit einem Mann kämpfte. Und als die Morgenröte aufkam, dann sagte er, dieser Mann, lass mich. Er sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es gab für ihn keine Option, hier ihn einfach ziehen zu lassen, ohne den Segen von Gott zu haben. Da bekam den Namen Israel, Gottesstreiter, der mit Gott gekämpft hat. Als Elisa von Elia in den Dienst gerufen worden war und dann Elia auf dem letzten Weg war, Elia ist ja in den Himmel gefahren, dann geht er von einem Ort zu dem anderen. Und er sprach dann zu Elisa, weil Elisa immer mit ihm ging, sagt er, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Später sagt er noch zwei andere Orte. Und Elisa sagt, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und er ging und er blieb bei Elia. Bis am Ende, dann kam er zu diesem Punkt und Elia sagte zu ihm, wünsche dir was. Oder er hatte dann den Wunsch, da sagte den zweifachen Segen oder den doppelten Segen. Auch hier trat er nicht zu kurz. Elisa wollte den Segen. Elisa streckte sich nach dem aus, was Gottes war und hat alles andere beiseite geschoben. Und Abraham sagt jetzt zu Lot, trenne dich von mir, das Land steht doch offen. Und Lot erhebt seine Augen. Und ich denke, dieser Begriff ist uns bekannt. Er erhebt seine Augen und er schaut. Er schaut sich das Land an. Und was sieht er? Im Osten, da ist diese Jordanebene. Und in der Jordanebene, dort ist ein fruchtbares Land. Dort sind Städte, dort ist es alles gut. Wo kam er denn her? Ja, sie waren doch in Ägypten vor kurzem. Warum? Weil es Hungersnot war. Vielleicht verstehen wir den Lot etwas. Er hat Hunger durchlebt. Er war in Ägypten. Warum? Da ist ein Nil. Der Nil, der geht immer über Wasser. Dort ist es fruchtbares Land. Dort konnte man Essen bekommen. Und jetzt sah er die Jordanebene. So eine Hungersnot könnte er doch aus dem Weg gehen. Warum sollte er in den Bergen sein? Und er sah dieses gute Land. Und dieses war für ihn reizvoll. Es gab einmal diese Begebenheit, die uns auch, denke ich, ganz gut bekannt ist, wo Samuel einen neuen König salben sollte. Der kam zum Haus Isai und dort waren die Söhne, bis auf David alle. Und er sah den Ältesten und war sich dessen sicher, der muss es sein. Und dann lesen wir, aber der Herr sprach zu Samuel, blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Und so hat auch hier Lot eine Wahl getroffen mit seinem Auge. Nun, hier heißt es auch noch so beschrieben. Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. Und dann, so eingeschoben, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Also es war die Zeit noch davor, aber es schwingt ja schon in der Luft. Denn wir lesen weiter. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan und Lot zog auswärts und trennte sie voneinander. Abram wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren sehr böse und große Sünder vor dem Herrn. Aber das hat scheinbar dem Auge von Lot, ist es ihm entgangen? Oder war das einfach kein Hindernis für ihn, jetzt in dieser Gesellschaft zu leben? Er hat das in Kauf genommen. Ich denke, er hat dies gewusst. Es war sichtbar, denn es steht hier doch recht deutlich geschrieben, was das für Menschen waren, nicht wurden mit der Zeit. Er hatte eine Wahl getroffen. Diese Wahl hatte ihn dorthin verschlagen. Und dann kommen wir zu einem weiteren Abschnitt ab Vers 14. Und der Herr sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Jetzt war ein Punkt gekommen, wo Abraham an einem gewissen Punkt angekommen war, der von ihm gefordert gewesen ist. Verlasse dein Land, deine Verwandtschaft und deine Familie. Jetzt war Abraham getrennt von allen alten Wurzeln. War Abraham jetzt an einem Platz angekommen, in einer Situation, wo er alleine war und er stand hier in Kanaan. Und was passiert? Der Herr spricht zu ihm. Ich finde das so bezeichnend, gerade an diesem Punkt. Aber auch diese Worte so schön, der Herr spricht zu ihm. Wir lesen das manchmal so schnell rüber. Aber wie wird das gewesen sein? Ich weiß nicht, wie das wirklich vonstatten ging. Heute redet der Herr durch uns, durch sein Wort, durch seinen Geist. Ich stelle mir das vor, er kam dann irgendwann zu seiner Frau und sagte, Sarai, der Herr hat zu mir gesprochen. Und was wird die Frau gesagt haben? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich soll meine Augen erheben und schauen. Wie Lot? Bei Lot war es doch auch so, oder? Er erhob seine Augen und schaute. Hier heißt, spricht Gott zu Abraham. Erhebe deine Augen und schau. Aber wohin sollte er schauen? Nach Norden, nach Osten, wo Sodom war, nach Süden, nach Westen. Alles, dieses ganze Land, wird Abraham gesagt haben, will Gott uns geben. Alles, inklusive Sodom und Gomorra, wo Lot jetzt ist. Ich will es dir geben und deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit, ohne Enddatum. Und dann wird ihm vielleicht noch größer geworden sein, was die Verheißung Gottes, die er damals gegeben hat, heißt. Wenn Gott verheißt, dann ist es mehr, es ist viel. Ich weiß nicht, inwiefern uns bewusst ist, was Gott uns verheißen hat. Gott hat uns viele Reichtümer gegeben. Und durch Andreas weiß ich ja, dass ihr ab und zu im Epheserbrief unterwegs seid. Und dort diese ganzen Reichtümer, die Segnung, die wir als seine Kinder, als seine Gemeinde haben, die sind so vielfältig. Wir haben sie. Nun haben wir sie in den Taschen. Wo haben wir sie? Oder haben wir sie im Glauben? Abraham, er sollte schauen, sich das alles anschauen. Aber dann kommt noch etwas. Dann sagt er zu ihm, mach dich auf in Vers 17 und durchzieh das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Sarah, Gott hat uns gesagt, wir sollen das Land durchziehen, nach seiner Länge und nach seiner Breite. Haben wir nichts Besseres zu tun, als das ganze Land zu durchziehen? So klein ist Israel gar nicht oder das Land Kanaan. Nein, nichts Besseres zu tun. Wir durchziehen das Land und inspizieren nochmal alles. Wir schauen alles an, was Gott uns geben wird. Wir machen eine Reise durchs Land und schauen darauf, was Gott uns verheißen hat. Wir sind reichlich beschenkt. Wir mögen unsere Augen erheben und ein fruchtbares Land sehen und dieses erwählen. Wir können aber auch wie Abraham darauf warten, darauf vertrauen, dass der Herr uns führt, unabhängig von diesem Fruchtbarkeit des Landes. Bis Gott sagt, erhebe deine Augen und schau auf das ganze Land und sieh, wie das da ist und was dort ist. Abraham, er hatte keinen Verlust. Er hatte seine Zelte, seine Fremdlingschaft nicht aufgegeben. Er blieb Fremdling, ohne Bürgerrecht im Lande Kanaan. Und er hatte auch nicht den Altar verloren. Lot, er ging nach Sodom, wo kein Altar war. Und jeder, der dort hin möchte, der diesen Weg erwählt, er wird wohl auch keinen Altar suchen. Aber Abraham, der behielt dieses alles. Und Abraham, er durchwanderte das. Und er, lesen wir am Ende, und er baute dort dem Herrn einen Altar. Er betete an. Der Vater sucht noch heute solche, die ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Die Altäre bauen und die sich erfreuen an den Verheißungen, an den Zusagen Gottes, die er uns gegeben hat. Und dies ist auch mein Appell oder das, was ich euch gerne wünsche, was ich euch mitgeben möchte, dass auch ihr so eine Streifzüge macht durch das Wort Gottes, nach Norden und nach Süden, das ganze Land oder das ganze Wort Gottes durchstreift, um zu schauen nach den Verheißungen, nach den Zusagen, die er uns gegeben hat, sodass wir auch eine Hoffnung haben. Und wenn uns jemand fragt, nun, was ist denn deine Hoffnung? Dann können wir Rechenschaft ablegen, weil wir wissen, was wir hoffen, weil wir wissen, was uns verheißen ist. Amen.